Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 1-Stunde-Freiheit-Podcasts. Wir freuen uns sehr, dich hier begrüßen zu dürfen und wir sprechen heute über wahnsinnig spannende Themen, nämlich über den Goldabsturz, aber auch über den Silberabsturz, über Bitcoin, die sich ja in der momentanen Situation eigentlich ganz gut halten. Wir sprechen über den Zinsentscheid der Fed natürlich, über die Kausalkette der Wirtschaftsdaten der Woche. Wir sprechen natürlich auch über den Irankrieg logischerweise und wir stellen dir was Neues Cooles vor, das du wahrscheinlich in dieser Form noch nie gesehen hast. Und bevor wir das alles tun, wie immer der Hinweis auf den Disclaimer, das alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wenn wir an Underlinks direkt beteiligt sind, sagen wir es immer dazu. Ansonsten sind wir höchstwahrscheinlich indirekt an allen Underlinks beteiligt über Konstrukte wie den MSCI World. Und damit, lieber Dominik, herzlich willkommen. Freue mich sehr, dass du da bist. Ja.
Dankeschön für die nette Anmoderation, wie immer.
Ja, sehr gerne, danke, danke. Wir haben ja einen netten Ausflug auch gemacht diese Woche. Wir waren in Salzburg zu Gast beim 21 Bitcoin Podcast. Der wird demnächst erscheinen, werden wir dann natürlich auch teilen in den sozialen Netzwerken klarerweise. Und wir haben ein super Meetup gehabt. Was ist dein Eindruck vom Eine Stunde Freiheit Meetup in Salzburg gewesen?
Ja, war nett wie immer. Also die Leute sind auch wirklich weiter angereist. Also einige aus Deutschland, Einzugskreis München, Salzburger. Also die Leute sind wirklich zwei Stunden, teilweise zweieinhalb Stunden sogar, haben sich ins Auto gesetzt, in die Züge gesetzt und fand ich sehr nett. Wirklich toller Austausch. Wie immer waren wir die Letzten, wie bei jedem Meetup. es war wieder sehr, sehr cool.
Finde ich auch. Ja, also danke an alle fürs Kommen und für den netten Austausch. Und das nächste Meetup ist in Köln, im Eventkalender von einer Stunde Freiheit auch vermerkt. Ja, Dominik, wir haben eine doch sehr intensive Woche hinter uns an den Börsen. Ich muss ja sagen, ich habe sie halb aus der Therme miterlebt, halb aus Salzburg. Bleiben wir vielleicht mal gleich bei den Edelmetallen oder fangen wir damit an. Ich blende es ganz kurz mal ein. Gold, wir haben noch in einer der letzten Podcast-Folgen davon gesprochen, dass wohin sich dieses Dreieck auch immer auflöst, Abwärtspotenzial besteht. Jetzt hat Gold in den letzten Tagen, vor allem natürlich jetzt am Mittwoch bzw. am Donnerstag, einen ordentlichen Absturz hingelegt. Gestern minus 5,93%. Wir kommen fast in eine Nachkaufzone, die so bei 4.500, 4.400 liegt. Was ist denn dein Take auf Gold zunächst einmal?
Ja, also wie du schon gesagt hast, wir haben das schon länger angesprochen, wir haben das schon länger besprochen, dass es hier noch zur Volatilität kommen wird, dass wir hier den Boden noch nicht drinnen haben. Viele waren schon bullish. Ich habe da immer noch zur Vorsicht aufgerufen. Silber war auch kurz, kommen wir vielleicht nachher gleich dazu. Unter den 72 Dollar gestern ist jetzt wieder drüber, aber das werden ganz entscheidende Marken. Wir haben heute Triple Witching auch noch dazu, ein Optionsverfall, vielleicht kannst du da was dazu sagen. Aber Edelmetalle haben da jetzt natürlich noch potenzielle Downside. Ich bin so lange nicht bullish, bis wir da keine All-Time-Highs haben, wie ich die letzten Wochen immer wieder sage. Also ich habe da auch keine Position, keine große mehr. Natürlich bin ich in meinen physischen Metallen nach wie vor immer investiert, da gehe ich auch nicht raus. Aber in den Cable-Positionen, in den Optionspositionen und in den Minenaktien bin ich ausgestiegen. Zum großen Teil habe da wirklich nicht mehr viel Exposure. Warte auf eine Bodenbildung, bevor ich da wieder long gehe. Also derzeit ist der Boden noch nicht drinnen.
Ja, jetzt fragt man sich halt schon, warum fällt Gold so? Wir haben ja eigentlich eine Krisensituation, wir haben das Problem im Nahen Osten mit dem Irankrieg, wo wir auch noch dazu sprechen kommen werden. Eigentlich ist ja Gold eine Krisenwährung. Momentan sieht es fast umgekehrt aus. Wir kommen dann nachher auch noch zu Bitcoin. Momentan scheint Bitcoin eher die Krisenwährung zu sein. Hast du dafür eine Erklärung?
Ja, also es gibt immer ganz kurzfristige Kausalitäten und Korrelationen, die langfristig ganz anders ausschauen können. Gold ist über 5000 Jahre ein Safe Haven Asset und es ist halt wirklich Ransom auf hohem Niveau, wenn man jetzt sagt, Gold bringt den Status nicht mehr mit. Gold steht auf 5000 Dollar. Okay, jetzt sind wir 4600. Wir sind jetzt mal 10% gefallen nach einem Run, der spektakulär war. Und Gold hat in einer geopolitisch kriselnden und zerworfenen Welt absolut seinen Job gemacht. Nur darf es halt jetzt auch mal abverkaufen und das darf auch mal ein bisschen länger dauern, diese Konsolidierungsphase. Es ist überhaupt nichts Abnormales. Das gehört ganz normal dazu, zu so einem Edelmetall-Bullenmarkt. Es ist hier das Narrativ komplett intakt. Man neigt halt dazu, nach so einem Run dann halt zu sagen, Gold verliert halt da den Status als Safe Haven. Aber das sehe ich überhaupt nicht so. Es ist ganz gesund, in so einem Run einmal eine längere Konsolidierung zu haben. Und Gold wird halt dann auch politischer Druck ausgeübt, es kommt halt Druck von den Banken, es gibt halt Incentives, das wieder runterzudrücken, natürlich vor den Kontraktwechseln ist halt auch immer klar, und wenn es dann Meldungen gibt, wie zum Beispiel Inflation steigt, muss man halt auch sagen, wenn Inflation steigt und wenn dadurch Zinsen steigen sollten, was sich andeutet, wir hatten zwar jetzt einen Zinsentscheid, der pari war, also null, keine Senkung, keine Erhöhung, aber das zeigt das EZB-Watch-Tool und das Fed-Watch-Tool, dass wir in den April und in den Mai hinaus schon eine 50-prozentig oder höhere Chance haben auf Zinserhöhungen. Und Zinserhöhungen sind halt dann eigentlich negativ für Gold, weil Gold ja keine Rendite abwirft. Und wenn ich irgendwo Zinsen bekomme oder höhere Zinsen bekomme, dann sind halt andere Anlageklassen attraktiver, wie Staatsanleihen oder so. Zumindest ist das die altgängige Art, das zu bewerten. Ich bin da anderer Meinung. Also ich bin weit weg von Staatsanleihen, werde auch nicht einsteigen und einkaufen. Aber in der Theorie ist das halt weniger attraktiv für Gold und mehr attraktiv für Papier. Aber ja, ich sehe das ein bisschen anders. Dementsprechend freue ich mich über einen Abverkauf. Ich freue mich auch, wenn es nochmal einen Stock tiefer gehen würde und würde da dann mit beiden Händen wieder zugreifen.
Sehr gut. Ja, was wäre so dann, also mein erstes Nachkauflimit wird, wie gesagt, schon bald erreicht sein. Das wären die 4.400, 4.500. Was ist deins?
Ja, ich finde die 4.3 sehr spannend. Also diese Zone, die du da auch ansprichst, ich setze sie ein wenig tiefer an, aber da geht es um ein paar Netsch, würde man sagen in Österreich, also um Minimales. Und ansonsten würde ich dann eben schon auf 3.9 tippen oder im Katastrophenfall 3.4, aber ich glaube nicht, dass wir da runterkommen. Also für mich wäre auch so die 4.3 wäre für mich eine Zone, die für mich sehr interessant ist, mit einer großen Tranche. Und dann, wenn ich noch eine zweite kaufen würde, würde ich halt nochmal ein, zwei Stockwerke tiefer einkaufen. Das würde aber nur passieren, wenn wir einen Liquidationscrash bekommen, einen Liquiditätscrash, wo es zu Margin Calls kommt, wo alles abverkauft werden würde. Sehe ich derzeit nicht, aber ist natürlich ein Szenario, das ich auch am Schirm habe, mit einer, keine Ahnung, 10-15%igen Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt. Aber genau.
Sehr gut, sehr gut. Ja, warten wir es mal ab. Also Kurse um 3,5, 3,4 wären natürlich Traum, auch physisch dann vielleicht nochmal nachzulegen. Momentan mache ich das ja nicht physisch, sondern eher mit anderen Vehicles, aber das ist definitiv was Spannendes, ja. Du hast es schon angesprochen, ich blende es vielleicht noch mal ganz kurz ein, wir werden vielleicht dann eh auch später noch einmal dazukommen, aber wir haben ja die BPI-Daten, die hereingekommen sind am Mittwoch, und das hat auch den Ausverkauf von Gold dann ein bisschen ausgelöst. 0,3 waren im Core BPI erwartet worden, 0,5 sind es geworden, im BPI waren 0,3 erwartet worden, 0,7 sind es geworden, also das sind schon sehr, sehr heiße Zahlen, die da hereingekommen sind, definitiv, und deswegen ja auch dann, wie man schön am Chart sieht, am Mittwoch der Beginn des großen Ausverkaufes, mehr oder weniger, der sich aber so ein bisschen charttechnisch auch angekündigt hat. Und ja, ich sehe es eigentlich so wie du. Für mich ist es jetzt ebenfalls wichtig, dass wir hier wenn wir einen Boden finden bei 4,4, 4,5, dann sollte ja jetzt wirklich mal eine ordentliche Bodenbildung stattfinden. Das wäre definitiv auch noch was.
Vor allem das Spannende ist bei den PPI-Daten. PPI sind die Produzentenpreise, Produzentenpreisindex, also Producer Price Index, PPI. Und das ist die Vorstufe zum CPI, VPI, also zum Consumer Price Index respektive Verbraucherpreisindex. Das ist quasi die Inflation, die wir kennen. Mhm. Und jetzt gibt es immer eine Core Inflation und eine Headline Inflation. Und die Core Inflation, die Kerninflationsrate, ist quasi die Rate, die um volatile Güter bereinigt ist, wie zum Beispiel Energie und Food oder also Essen. Und das bedeutet quasi, also wir sehen jetzt heiße Core Readings von 0,3 auf 0,7, also quasi 100%, mehr als das Doppelte höher, was unglaublich hoch ist. Und das ist aber gar nicht die treibende Kraft. Das bedeutet, der Krieg ist da noch nicht eingepreist, weil der Krieg ist primär preistreibend für Headline-Inflation, für Energieinflation, für eben diese volatilen Güter wie Energie und Food und Beverages, also Ernährung. Und das ist in der Core-Inflation aber nicht abgebildet. Das heißt, die normale Inflation ist mit von 2,9 erwartet auf 3,5 gestiegen in den USA, was auch ein sehr, sehr saftiger Sprung ist. Und da sieht man dann eben auch die normalen Inflationskennzahlen abgebildet. Aber wie gesagt, in der Core-Inflationsrate kann man den Krieg nicht sehen, weil da eben diese volatilen Güter nicht abgebildet sind. Dementsprechend ist das Reading in der Kerninflation separat vom Krieg schon heiß gelaufen. Und das ist auch eine spannende Aussage.
Absolut, absolut. Ja, also warten wir es mal ab, was da noch auf uns zukommt. Wir werden vielleicht später bei den Wirtschaftsdaten oder der Kausalkette eh noch ein bisschen drüber plaudern. Gehen wir zuerst zum kleinen Bruder oder zur kleinen Schwester von Gold, nämlich Silber. Auch da sieht ja der Chart jetzt nicht besonders gut aus. Wir haben da dieses Aufpäppeln eines Balles, also vielleicht nochmal zur Erinnerung, wenn man einen Ball aus dem Fenster wirft, dann päppelt er hier ein paar Mal auf und bricht dann irgendwann durch. Also charttechnisch könnte das durchaus nach Durchbruch hier unten aussehen. Muss man abwarten. Was bei Silber schon spannend ist, ist, dass eigentlich Kurse unter 72 Dollar immer massiv zum Kauf genutzt werden. Und ja, das ist schon etwas, was hier durchaus interessant ist. Und man sieht es schön an diesen, so da ist mein Stift, an diesen langen Schatten, die es hier immer wieder gibt. Also zweimal gegeben hat. Finde ich auch spannend. Was ist denn dein Take zu Silber?
Ja. Mein Take to Silber ist, dass wir, und das habe ich auch immer wieder gesagt, wenn du vielleicht zu meinem Bildschirm rüberschaltest, ja, dass wir hier in einer Zone sind nach diesem starken Abverkauf von 37%, dass wir hier in einer Seitwärtsrange sind, die hier mit den drei weißen Linien gekennzeichnet ist, wir da oben eine starke Widerstandszone haben und dann eine Supportzone. Und ich habe immer gesagt, wir brauchen einen Schlusskurs über dieser Zone plus eine Bestätigungskerze und die haben wir nie bekommen. Der Schlusskurs war einmal drüber, haben aber dann den nächsten Tag wieder drunter geschlossen. Respektive war das ein Fakeout, habe ich damals auch gesagt. Und mit dem Fakeout war es einfach wahrscheinlicher, dass wir wieder nach unten abverkaufen. Das habe ich damals da oben schon gesagt. Mein Basisszenario, wie wir diese Linie und nach unten durchbrochen haben auch, habe ich gesagt, mein Basisszenario ist jetzt ein Abverkauf unter die 72 Richtung die 54 Dollar. Und es sieht hier wirklich so aus. Also ich gehe wirklich mittlerweile davon aus, dass wir hier durchfallen werden und mein Basisszenario sind 54, 56 Dollar.
Also sehe ich ähnlich, das wäre auch meine Nachkaufzone bei, ja, 55, 56 würde ich jetzt sagen, wäre so eine Nachkaufzone, wo ich mein Silber-Exposure oder vor allem die Minenwerte, muss ich da sagen, konkreterweise definitiv wieder aufbauen und auffüllen würde. Absolut, ja. Genau, also das dazu. Bei Silber spielt natürlich auch eine Rolle, kommen wir jetzt in eine Wirtschaftskrise hinein oder nicht, weil Silber ja im Gegensatz zu Gold ein Industriemetall ist. Da muss man auch ein bisschen drauf schauen, das ist noch so ein weiterer Problemzone für Silber, aber das ist noch ein bisschen weiter entfernt, definitiv. Ja.
Vielleicht jetzt noch mal kurz Silber.
Zuhörer sucht gerade.
Ja, wenn du jetzt nochmal zu mir rüberschaust. Dann haben wir nämlich auch noch ein spannendes Thema, und zwar haben wir den Mai-Kontrakt, der im Silber ein großer Verfallstag ist, ein Verfallskontrakt ist, wo viel geliefert wird. Es stehen 73.390 Kontrakte zur Auslieferung oder generell als Open Interest an derzeit. Das multipliziert mal 5.000 Unzen sind dann 350 Millionen plus minus, ein bisschen mehr, 350 Millionen Unzen, die halt hier als Open Interest anstehen. Die Frage ist, wie viel davon wird zur Lieferung stehen am Ende April. Natürlich wird das meiste abverkauft werden, aber an der COMEX liegen nach wie vor 80 Millionen Unzen, vielleicht sind es sogar weniger, vielleicht sind es 50, und 350 Millionen Unzen stehen potenziell zur Lieferung an, je nachdem, wie viel noch geschlossen wird. Aber das könnte dann Ende April natürlich noch einmal zu einer starken Volatilität in beide Richtungen führen. Und es macht halt sehr viel Sinn, den Preis bis dorthin zu drücken, um das Settlement, das Cash-Settlement außerbörslich OTC hier noch günstiger zu machen. Also solange wir das Problem nicht gelöst haben, haben wir da mit Silber auch wieder weiteren Druck, bis es denn dann irgendwann nach oben explodiert, weil zu viele Kontrakte anstehen für eine physische Lieferung. Bis das der Fall ist, wird noch ein bisschen Zeit vergehen, aber das gibt es auf jeden Fall noch abzuwarten im Ende April.
Okay, sehr gut. Danke für das Update von der Seite auch. Dann kommen wir zu einer etwas bullischeren Seite in diesem Podcast, nämlich Bitcoin. Beziehungsweise, ja, man kann auch durchaus sagen, die Kryptos, also Ethereum und Solana, ja ähnlich gestrickt im Moment. Ich teile auf jeden Fall mal den Bitcoin-Chart mit euch hier. Und ja, man sieht schön, dass der Abverkauf von den Hochs bei roundabout 120, 125.000 Dollar hier ordentlich nach unten gegangen ist. Dann haben wir so eine Art Bärenflagge hier, hoppala, Bärenflagge hier gesehen. Dann sind wir noch einmal abverkauft worden, ordentlich nach unten und stehen jetzt hier ja zwischen 65.000 und 72.000 Dollar. Wenn ich das, ich mache das Volumen mal weg, weil das jetzt nicht so spannend ist im Moment. Also für mich natürlich hier Seitwärtsbewegung. Wir haben jetzt einen schönen Fakeout aus dieser Seitwärtsbewegung gehabt. Wir sind jetzt wieder zurückgekommen. Aber nichtsdestotrotz, im Marktumfeld hält sich Bitcoin eigentlich sehr, sehr gut. Ist auf jeden Fall besser performend in den letzten Wochen als die Indizes, besser performend als die Edelmetalle. Ja, und für mich durchaus überraschend, weil ja Bitcoin eigentlich ein Risk-On-Asset ist und eher mit der Nasdaq korreliert als mit Gold. Deswegen ja, auch das hier natürlich eine spannende Sache, wie es weitergeht. Momentan sieht es ein bisschen mehr bullish aus, als es bearish aussieht, aber ich bin nach wie vor, ist es eher mein Basisszenario, dass wir noch ein bisschen nach unten abtauchen werden und die gegebenenfalls vielleicht die 55.000 da unten an der nächsten Unterstützungszone, auch das kann ich ein bisschen zeigen, also das wäre die nächste Unterstützungszone sozusagen zwischen 50 und 55.000, dass wir da durchaus noch einmal hinkommen können. Ist noch mein Basisszenario, aber das Szenario, dass wir hier jetzt die Tiefs zumindest vorübergehend gesehen haben, kurz- und mittelfristig, könnte natürlich auch spannend sein. Wie siehst du Bitcoin, Dominik?
Ja, wir sehen halt eine doch stärkere Seitwärtskonsolidierung, leichten Aufschwung natürlich. Ich war auch sehr überrascht, dass er in dem Umfeld so positiv sich bewegt. Aber nichtsdestotrotz bin ich weiterhin übergeordnet bearish. Also meiner Ansicht nach gehen wir einen Stock tiefer, genau in die Zone, die du beschrieben hast. 50 bis 54 ist mein Target. Ich bin jetzt kurz long gegangen, das war aber nur 3 Tage. Ich bin wieder draußen, auch mit Verlust. Hat für mich nicht funktioniert. Ich bleibe da weiter bearish und werde, wenn wir diese diagonale Linie da abverkaufen, die ich da sehe, eigentlich eine nicht sehr sauber gezeichnete Bear Flag wieder mal, wenn wir die abverkaufen, dann bin ich da auch der Meinung, dass wir da nochmal runtergehen zu den Levels, die du vorher angesprochen hast, ja.
Sehr gut. Also Bitcoin auf jeden Fall sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend im Moment. Mal sehen, in welche Richtung es geht. Ihr könnt gerne die Kommentarfunktion nutzen, um uns eure Meinung dazu zu sagen und zu schreiben. Also das ist definitiv etwas, was möglich ist. Ja, Dominik, dann lass uns zurückkommen zur FED-Sitzung. Wir sind ja im Zielband bei 3,50 bis 3,75 geblieben. Jerome Powell hat die Märkte nachbörslich dann, oder beziehungsweise nicht nachbörslich, während die Börsen offen haben, aber in der Press-Conference dann ein bisschen geschockt mit doch, ja, man hat es noch am Plan, die Zinsen zu erhöhen, Zinsen zu senken, aber das kann sich dann schnell ändern und es kann durchaus auch eine Zinspause geben und ähnliches. Also für mich eigentlich eine Aussage, die im Prinzip nichtssagend war und eigentlich die Märkte mehr verunsichert als sonst irgendwas. Ich glaube auch Jerome Powell ist geistig schon im Ruhestand mehr oder weniger und wird da nicht mehr viel tun und nicht mehr viel bewegen, glaube ich. Und ich kann ihm das auch nicht verübeln. Wie ist dein Take auf die Zinsentscheidung der Fed?
Ja, ich hätte es besser gefunden, wenn man sie hebt. Du weißt, ich bin da eher immer auf der Hiking-Seite. Ich kann es aber natürlich verstehen, dass wenn Donald Trump für Zinssenkungen plädiert, er da sich sehr schwer tut anzuheben. Seinen Ruhestand, den ich wünsche ihm wirklich, dass er den genießen kann. Er hat ihn sich wirklich verdient. Und ich finde auch, er hat einen fantastischen Job gemacht in einer Zeit, die einfach nicht schwer ist, die echt schwer ist zu bespielen. Du kannst es einfach nicht richtig machen in dem Umfeld. Irgendwer blutet in dem Umfeld. Es ist einfach so. Und ich finde, er hat es wirklich hervorragend gemanagt. Eine Situation, die man einfach nicht managen kann. Und ich finde auch, dass der beste Kompromiss eben war, die Zinsen gleich zu halten. Ich hätte gerne eine Erhöhung gesehen, um Inflation vorzubeugen, die kommen wird. Wir sehen sie ja in den Daten, die heiß rennen mittlerweile schon, dass der Krieg inflationär wirkt auf allen Seiten. Das braucht man, glaube ich, gar nicht diskutieren. Dementsprechend war es die richtige Entscheidung von ihm. Wir werden aber hinten hinaus Zinsanhebungen sehen müssen. Wenn wir die nicht sehen, bekommen wir die Inflation. Wir müssen nachher die Zinsen umso mehr heben. Das heißt, umso früher wir sie heben, umso früher können wir kommende potenzielle Inflation bekämpfen. Und ich sage halt immer, besser wir sind vor der Kurve als nach der Kurve. Wir haben es ja bis jetzt meistens verabsäumt. Gerade bei der letzten Inflationswelle waren wir viel zu spät dran. Wir hätten das viel früher bekämpfen müssen. Und ich sehe uns da eigentlich in dasselbe Problem reinlaufen, dass wir wieder mal zu spät sind.
Ja. Also too late, aber das ist, glaube ich, bei der Fed in letzter Zeit das Credo. Also nicht nur unter Powell, schon vorher auch. Also ja, mal schauen.
Man ist sehr reaktiv, man ist nicht proaktiv. Und das werfe ich Ihnen halt schon vor.
Ja, es ist halt schwierig, proaktiv zu sein in so einer Position auch, weil wenn du falsch proaktiv bist, dann ist es halt auch nichts und dann hast du halt eher die Kritik an der Seite. Also es ist einfach das Vorgehen der kritikloseren Seite, weil wenn ich abwarte, bis die Zahlen das alles bestätigen, dann kann ich halt bin ich Kritik sicherlich nicht so ausgesetzt, außer wenn ein paar sagen too late, ja, aber ist so, ja.
Das stimmt, es ist natürlich die Seite, wo du mehr Kritik bekommst, es ist der einfachere Weg, einfach zu reagieren, aber die Zahlen geben es absolut her. Also wenn ich mir du brauchst dir nur anschauen, wenn du kurz auf meinen Bildschirm rüberschaust, EZB Watch Tool, da sehen wir auch die Inflations, oder die Zinswahrscheinlichkeit für April, fürs April-Reading, sind wir jetzt schon bei 60% bei einem Hike von 2% auf 2,25. Im Juni gehen wir dann schon teilweise mit 34% Wahrscheinlichkeit auf die 2,5%. Juli sind sogar schon 2,75 im Raum. September sind dann schon mit 3% auch schon die 3% im Raum und Oktober sind mit 3% oder 4% Wahrscheinlichkeit die 3,25 auch im Raum. Und das Stand heute. Also das, wenn die Inflation eskaliert, wo alle Anzeichen gegeben sind, dann wird sich das manifestieren in noch weiteren höheren Prognosen. Und ich habe jetzt schon meine ganzen Immobilieninvestoren angerufen, dass sie, wenn sie variabel noch irgendwo finanziert sind, dass sie das bitte fixieren sollten oder ihre Zinscaps eventuell hochschrauben oder etablieren, also ihre Zinsabsicherungen, keine Anlageberatung, aber das ist halt meine absolute Meinung, dass wir da potenziellen inflationären Druck bekommen und die Zinsen steigen werden müssen. Es ist so. Und ja, wenn du dann auf einmal wieder 3,25 im Basiszins hast und dann noch einen Aufschlag hast von 1%, bist du bei 4,5, 4,75 je nach Bonität etc., 5% vielleicht, wo du dich refinanzieren musst und das ist wo der Euribor dann raufgeht, das ist halt dann, kann dann schon wieder wehtun. Und Knopf auf Kante genähte Projekte, die sehr eng finanziert sind, ins Wanken bringen. Und das wird auch wieder passieren.
Absolut, ja. Bin ich bei dir. Muss man definitiv vorsichtig sein. Die Zeiten des kostenlosen Geldes sind für längere Zeit vorbei. Das muss man sich, glaube ich, bewusst sein. Ja, aber das ist, da reden wir auch gegen Windmühlen, glaube ich. Das glauben uns momentan zumindest noch die wenigsten. Und deswegen ja, finde ich das eigentlich ein bisschen schade. Aber gut, so ist es halt. Gut, Dominik, wir haben jetzt schon wahnsinnig viel über Wirtschaftsdaten gesprochen. Ich weiß nicht, ob du Kausalkette der Wirtschaftsdaten der Woche hast du noch auf die Agenda gebracht. Auch willst du dazu noch was ergänzen? Ich glaube, es ist schon viel abdiskutiert jetzt.
Ja, wir haben es eigentlich schon abgefrühstückt. Im Prinzip wollte ich darauf eingehen, wie die Kausalkette von dem Krieg in Inflation mündet und dann in steigenden Zinsen. Und das haben wir jetzt schon hergeleitet. Es geht halt wirklich darum, dass neben der Core-Inflation, neben der Kerninflationsrate auch die Headline-Inflation bzw. die Energy-Inflation da jetzt steigt. Wir haben die Core-Readings, die hoch sind, aber wir haben auch die Headline-Inflation, die jetzt eben hochkommt, die derzeit nicht abgebildet ist, die erst kommt. Schiffscontainer, die wahnsinnig teuer sind mit den Versicherungen. Das heißt, alles, was am Konsum betrifft, wird steigen. Und das wird sich in den Readings abbilden. Zuerst in den PPIs, weil das die Inputkosten sind. Öl sind die größten Inputkosten für Industrie. Wir sind halt Industrienationen, ist halt so. Das heißt, wenn Öl steigt, ist es nicht nur an der Zapfsäule so, sondern eben auch bei der Stahlerzeugung, bei der Chemieerzeugung etc., wo Energie ein wichtiger Faktor ist. Und dementsprechend werden diese ganzen Dinge teurer. Es wird am Kunden umgewälzt. Und vom Öltanker zu den Produzentenpreisinflationsdaten, zu den VPI-Daten sind immer Verzögerungen. Und das geht dann mit 3 bis 6, maximal 12 Monaten Verzögerung, kommt das dann in die Inflationsreadings. Das bedeutet, wir werden in den nächsten 6 bis 9 Monaten weiter steigende Inflation haben. Das ist die Kausalkette dazu.
Sehr gut. Danke nochmals fürs Zusammenfassen. Ja, dann gehen wir rüber zum Krieg. Irankrieg. Wir haben ja keinerlei Beruhigung erlebt mittlerweile. Ganz im Gegenteil, es scheint zu eskalieren. Wir haben Bombenangriffe auf LNG-Terminals in Katar, die natürlich auch die Energiepreise in Europa in die Höhe schrauben werden. Da brauchen wir auch nicht großartig drüber diskutieren, glaube ich. Wir haben einige andere News. Für diejenigen, die es vielleicht noch nicht wissen, wir haben ja bei den Trade-Helden wie auch bei einer Stunde Freiheit unser tägliches Update sozusagen da drinnen und das ist definitiv was spannend ist. Also ich zeige es jetzt mal hier auf dieser Seite, unser Kriegsupdate sozusagen, wo wir auch wirklich drauf schauen, KI generiert, muss man dazu sagen, aber natürlich durchgelesen, wie wahrscheinlich ist was und wir haben das dann auch in Charts gegossen jetzt mittlerweile, wir machen das seit ein paar Tagen. Also Chance auf Kriegsende im Moment 4%, dass die Eskalation nach wie vor weiter eskaliert 76%, dass die Straße von Hormuz geöffnet wird 9% wahrscheinlich. gehört im Moment. Ja, wir haben hier so ein bisschen die unterschiedlichen Charts. Das ist jetzt natürlich noch nicht viel aussagekräftig. Dann eine Lagebeurteilung, die Schlüsseldaten im Überblick noch einmal und dann das bullische Szenario, ebenfalls mit Wahrscheinlichkeitseintritt binnen der nächsten 7 Tage und das bearische Szenario mit Wahrscheinlichkeitseintritt in den nächsten 7 Tagen. Ja, das ist natürlich schon etwas, was glaube ich ganz gut ist. Wir haben da unten natürlich auch die Quellen alle drinnen, die wir verwendet haben und die KI-Schätzung. Ja, wir haben eine weitere Eskalation, Dominik, im Krieg. Wie siehst du das? Die KI sagt ja 76% bearisches Szenario, der Krieg wird weitergehen. Wir haben ja beide auch davon gesprochen, dass Donald Trump keinen langen Krieg brauchen kann. Gut, ein paar Wochen hat er vielleicht noch, 2-3 Wochen. Wie siehst du die momentane Lage in diesem Zusammenhang?
Ich denke, dass es auch weiterhin eskalieren wird. Ich sehe da keine Entspannung kommen, weil er überhaupt kein Kriegsziel erfüllt hat. Wenn er einen Regime-Change anstrebt, dann braucht er Boots on the ground, dann muss er ins Land hinein, was eine absolute Katastrophe wäre und wo er überhaupt keinen Rückhalt in der Bevölkerung hat. Und ich weiß nicht, was das andere Kriegsziel sein sollte. Wenn er sagt, das Atomprogramm zu beenden, dann ist es wieder die Frage, ob er es diesmal geschafft hat, alles zu zerstören, sonst ist er in 3 Wochen oder in 3 Monaten dann wieder drinnen, wenn es dann doch nicht so war. Also ich denke, dass er will einen Leader picken, er will ihn aussuchen. Wenn er so weit kommen möchte, dann muss er ins Land hinein. Das ist meine Aussage dazu. Und wenn er das macht, dann weiß ich nicht, wie die anderen Mächte reagieren werden, von den NATO-Bündnispartnern jetzt mal abgesehen, aber eben China, Russland, was die dann dazu sagen werden. Ganz schwierig. Ich glaube, dass er sich das auch nicht wirklich traut. Wenn er reingehen würde, könnte das ein zweites Vietnam für ihn werden. Man muss sich mal vorstellen, Teheran ist ja keine kleine Stadt, ich glaube 15 Millionen Einwohner oder so. Und ein Häuserkampf im Teheran, das musst du mal vorstellen, wie das ausschauen soll. Also ganz, ganz schwieriges Thema. Du kannst doch einfach nicht einfach in den Iran reinfahren. Es gibt da von Gebirgsketten umzogen. Es ist geografisch einfach schwierig, da reinzukommen. Du kannst da nicht mit starkem, schweren Gerät, mit Panzern etc. einfach so rein. Also es ist ein ganz schwieriges Szenario. Ich glaube, er hat den Iran-Krieg auch unterschätzt. Er hat die ganze Führungsriege weggebombt und trotzdem funktioniert das Ding weiter. Du hast der Hydra quasi den Kopf abgeschlagen, aber es funktioniert in dezentral organisierten Systemen einfach weiter. Und es stellt sich als sehr schwierig heraus. Und der Iran hat sich meiner Ansicht nach auch einige Dekaden auf das Thema vorbereitet. Der Iran wusste, die Amerikaner kommen irgendwann. Und ja, ich denke, dass das noch sehr lange dauern wird. Mit 4 Wochen ist da gar nichts gegessen. Ich denke, dass sich das über Monate ziehen wird. Und ich denke, dass er ins Land hinein muss. Und das wird eine richtige Katastrophe, weil er hat jetzt schon die Zustimmung nicht mehr von den Bürgern. Und wenn dann die ersten Metallsäge heimgeflogen kommen, dann weiß nicht, gibt es da Bürgerkrieg in den USA? Ich weiß es nicht, aber ich denke, das hat er nie im Leben gebackt vom Wähler.
Ja, also es ist auch schwierig. Keiner weiß auch, was ihn dazu bewegt hat, sich hier anzuschließen. Ja, sein Geheimdienstminister ist ja mittlerweile zurückgetreten, hat gesagt, es hat absolut keinen Need gegeben, das zu tun. Also der Druck auf ihn wird da massiv groß, also die nächste große massive Baustelle. Ja, und das ist halt etwas, was glaube ich, ganz, ganz schwierig wird für ihn und er wird es irgendwie verkaufen als Sieg. Er wird es irgendwie verkaufen, wir haben das erledigt, aber es wird ein Pyrrhus-Sieg sein, da bin ich vollkommen bei dir. Und die Frage ist ja auch, was macht Israel, was macht Netanyahu? Ich habe meine Meinung zu Netanyahu, glaube ich, schon lange kundgetan. Für mich einer der größten Verbrecher aller Zeiten. Aber ja, es ist einfach so und ja, das für mich die Frage jetzt, wenn es eine Beendigung gibt, wie gesagt, befriedet sich das wieder in irgendeiner Form oder zerbricht der Iran in mehrere Teile und bleibt die Lage dort extrem instabil? Falls dem so ist, ist halt immer wieder der Blick auf die Straße von Hormuz gerichtet. Klarerweise, wenn man das schafft, dort sich unterzugeben, sich ja, Sicherheit zu herzustellen in irgendeiner Art und Weise. Aber auch da haben mir ja die NATO-Bündnispartner die kalte Schulter gezeigt und gesagt, ja, kümmere dich selbst darum, du hast den Krieg angefangen, jetzt zu schreien, wir müssen die Straße von Hormuz gemeinsam sichern. Also ist irgendwie auch eigenartig. Also ja, ich sehe nach wie vor keinen Plan, ich sehe keine Strategie auf Seite der Amerikaner. Und das ist für mich das Erschreckende an der ganzen Geschichte. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das weiter auswirkt. Wenn sich das weiterziehen sollte, glaube ich, ist es auch der Startpunkt für einen Bärenmarkt, den wir ansteuern.
Du sprichst gerade was ganz Gutes an, nämlich die Dauer des Krieges, dass die eben essentiell ist. Was für uns, unter Anführungszeichen, bitte nicht falsch verstehen jetzt, was für uns zunehmend Normalität wird, weil wir halt mit jedem Tag Krieg mehr abgestumpft werden zu dem Thema. Es bauscht uns nicht mehr so auf. Für uns wird es normaler in der Berichterstattung, aber in dem Outcome für uns wird es immer extremer. Also jeder Tag Krieg mehr ist wirklich signifikant schlechter für die Inflation. Jeder Tag, den die Straße von Hormuz quasi nicht befahrbar ist, wird für uns zu einer unglaublichen Katastrophe, vor allem in Zentraleuropa, wo wir eine unglaubliche Energieabhängigkeit haben. Wir haben den Russen, also die Nord Stream Pipeline haben wir ja sowieso nicht mehr. Wir haben das russische Gas und Öl boykottiert. Wir haben die Atomkraftwerke in Deutschland geschlossen. Wir haben Katar als Lieferanten, obwohl das auch moralisch verwerflich ist, aber den Katar dann als Großlieferanten auserkoren, der kann mittlerweile auch nicht liefern, weil die Infrastruktur beschossen wurde. Norwegen könnte liefern, kann die Kapazitäten aber nicht leisten und dementsprechend bleiben nur mehr die USA. Und die USA wird uns dann sagen, wenn wir irgendwann nicht mehr spuren, dann wird bei uns keine Glühbirne mehr leuchten. Das wird die Konsequenz sein. Die Energiekosten werden so durch die Decke gehen, wenn wir als Vasallen nicht spuren und den USA nicht bei Fuß stehen. Das wird noch zu einem richtigen Problem werden.
Ja, das sehe ich jetzt nicht ganz so dramatisch, du hast schon recht, aber dass keine Glühbirne mehr leuchtet, das sehe ich weniger. Das haben wir übrigens gerade in Kuba.
Übertrieben ist die Metapher bemüht, dass bei uns halt der Strom
teurer wird einfach, ja. Teurer wird er werden und man muss sich schauen. Aber die USA hat auch viele Baustellen, die sie jetzt lösen müssen und ich glaube, sie können sich momentan auch, das Wenigste, was sie sich leisten können, ist jetzt momentan Wirtschaftskriege zu führen mit anderen Nationen. Dazu sind einfach viel zu viele Baustellen offen. Das kann sich natürlich in einem Jahr geändert haben, da bin ich voll und ganz bei dir, dann könnte es kritischer werden. Momentan sehe ich die Gefahr weniger, aber ja, man muss natürlich aufpassen und wie gesagt, man muss auch die Midterms abwarten, meiner Meinung nach, weil wenn er da extrem geschwächt herausgeht, dann sieht die Sachlage schon wieder ganz anders aus auch und dann muss man halt schauen, wie das dann neu bewertet wird. Aber du hast schon recht, also dass die Energiepreise zukünftig massiv steigen werden in Europa, das braucht man, da braucht man, glaube ich, nicht großartig
diskutieren. Es geht darum, inwiefern Europa Entscheidungsfreiheit hat. Ne? Also er hat uns da irgendwo bei den Eiern, das muss man halt auch sagen. Energie ist wichtig, Energie ist essentiell. Wir haben keine Alternativen. Wir sind halt mit einem richtigen Klumpenrisiko in den USA derzeit, weil wir keinen anderen Energielieferanten haben, außer wir nähern uns wieder den Russen an, was ja massiv verpönt ist. Da müsste man dann einen politischen Change machen, müsste sagen, okay, wir freunden uns wieder mit den Russen an, weil die Amerikaner uns sonst die Lichter abdrehen. Was gut ist, und ich habe gestern mit einem langjährigen Freund darüber gesprochen, ist, Europa funktioniert am besten, wenn es unter Druck gerät. Und da sehe ich die Chance, die du auch immer ansprichst für Europa, dass wenn wir uns vielleicht da wirklich unter Druck gesetzt sehen, dass wir uns da vielleicht einigen können und dass wir da gemeinsam an einem Strang ziehen. Und das ist Europas Chance. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, aufzustehen und uns neu zu formen, dann ist es vorbei mit Europa. Aber wir müssen jetzt in dieser Zeit, müssen wir es schaffen, eine Einheit zu bilden. Und das wird sich zeigen, ob die Nationen, die großen Nationen wie Frankreich, Deutschland und auch Italien, das federführend zusammenbringen, alles zu einem oder nicht. Jetzt in den Krisenzeiten müssen wir funktionieren. Europa hat bewiesen, dass es kann in Krisenzeiten. Ich bin gespannt, ob es dieses Mal auch funktioniert.
Ja, also da bin ich voll und ganz bei dir. Jetzt den Schuss hat man gehört. Der Schuss von Bug ist angekommen. Jetzt ist halt die Frage, schafft man es dann wirklich, das Steuer herumzureißen? Da bin ich voll und ganz bei dir. Das ist definitiv so. Mal abwarten. Also ich bin momentan, sehe ich schon ein bisschen die Bemühungen, das in die richtige Richtung zu bewegen. Mir geht aber alles noch nach wie vor viel zu langsam. Also das ist eigentlich erschreckend, wie lange die Dinge dauern, bis sie dann tatsächlich umgesetzt sind und bis da wirklich was kommt. Das kann ich halt noch nicht nachvollziehen. Aber vielleicht wird es halt, wenn die USA dann tatsächlich auch die Daumenschrauben anziehen sollten, vielleicht wird es dann endlich soweit sein, dass es dann wirklich schnell geht. Also kann ja passieren. Zu hoffen ist es auf jeden Fall. Ja, absolut. Ja, Dominik, hast du dem Thema Nahen Osten noch irgendwas hinzuzufügen?
Nein, also es bleibt weiter spannend, auch in der nächsten Woche des Krieges. Ich sehe kein Ende und wie gesagt, die wichtigste Aussage meiner Ansicht nach ist, jeder Tag, der vergeht, den muss man wirklich ernst nehmen, weil sich der in Europa mit Inflation niederschlagen wird. Schaut euch wirklich die Zinsprognosen an, die Zinsentscheide, vor allem wenn ihr im Immobiliensektor seid, das ist ganz wichtig. Aber auch auf der Energieseite, auf der Food Inflation Seite, da kommt potenziell was auf uns zu. Noch ist es nicht Fakt, aber es könnte sich sehr bald in Fakten verwandeln.
Wunderbar. Super. Dann kommen wir zum sehr, sehr positiven Teil dieses Podcasts. Also, wir haben ja nicht geschlafen in letzter Zeit und haben an einigen Projekten gearbeitet. Der Dominik strahlt schon, für die Podcast-Hörer, die das nicht sehen, so wie ein Kind vor Weihnachten, das gleich die Geschenke auspacken darf. Nein, wir haben uns natürlich einiges überlegt und natürlich sind all jene, die eine Stunde Freiheit Mitglieder sind, hier sehr, sehr bevorzugt in dem, was hier jetzt kommt. Wir zeigen euch, was wir vorhaben, was wir in nächster Zeit launchen wollen und auf den Markt bringen wollen. Hinweis natürlich und Disclaimer, dass alles, was wir hier jetzt zeigen, ist noch nicht fertig, sind reine Prototypen, sind noch nicht einmal in der Alpha-Test-Phase, haben noch Bugs und dergleichen mehr. Das heißt, wir werden schon noch ein paar Wochen brauchen, bis das rausgeht. Wir werden uns jetzt auch nicht festlegen auf irgendein Datum, weil da natürlich noch einiges dazugehört. Aber wir wollen vermutlich vor dem Sommer noch auf den Markt gehen damit. Und ich würde sagen, Dominik, willst du starten mit
Überrasch mich, suchst du aus.
Starte du.
Wir haben ein Dashboard gebaut. Ich hoffe, es ist jetzt nicht übertrieben zu sagen, wir versuchen ein kleines Bloomberg-Terminal für Retail-Investoren zu bauen. Und wir sind da eigentlich schon sehr, sehr weit drinnen. Wir sehen jetzt da gerade das Graphical User Interface, die Oberfläche, das Cockpit, das alles zusammenfasst, quasi mit verschiedenen Scores, wo man quasi das Marktregime ablesen kann. Also wir haben derzeit hier einen Score von 59 Punkten mit verschiedenen Detailscores. Wie man hier sieht, Risiko ist bei 91%. Wenn man das dann anklickt, kann man dann die Details lesen, wie sich diese Kennzahlen zusammensetzen. Kann man natürlich jetzt sehr schlecht lesen, weil es so klein ist. Aber man sieht halt dann verschiedene Berechnungsmethoden, warum und auch die Formel dazu, warum der Score jetzt dort steht, wo er steht. Die Kausalkette. Und die historischen Parallelen, die ich sehr spannend finde, wann waren wir schon mal in einem ähnlichen Szenario, zumindest makroökonomisch und geopolitisch und markttechnisch, und wie ist das ausgegangen? Also Bond Sell-Off und High-Yield-Stress, also Hochzinsanleihen, Oktober 23, SPX 8% plus in 4 Wochen nach Fed-Pause. Da sieht man halt dann genau, wie sich das aufgelöst hat. Historische Regimemuster werden dann nochmal beschrieben, was dann passiert ist, um den Leuten halt quasi auch ein Verständnis von den Märkten zu geben, um die Märkte etwas besser verstehen zu können, lesen zu können. Und es gibt Daten ohne Ende. Also für alle Leute, die sich gerne mit Daten beschäftigen, kann man hier wirklich wunderschöne Sachen ablesen. Es wird Themen zum Aktienmarkt geben, Market Movers, globale Märkte. Es wird Sachen geben zu Anleihen und Zinsen, wird es da eine eigene Rubrik geben. Es wird das zu Edelmetallen geben mit Flowstruktur, mit Treibern und Makro, Comex-Daten. Es wird was zu Energie und Rohstoffen geben, generell Energierohstoffe, Industriemetalle, Agrarrohstoffe, COT-Analysen, CME-Futures zum Beispiel, wo man alle Daten auslesen kann. Es wird eine Kryptowährungs-Section geben. Es wird geben was zu FX, also Währungen, Forex, Themen, wie sind die Währungspaare. Es gibt einen Makromonitor, wo man sich pro Land wirklich anschauen kann, wie schaut das Bruttoinlandsprodukt aus, die Staatsverschuldung, die Ungleichheit, das Risikoradar von den verschiedenen Ländern. Wir haben unten eingebaut Hotspots und Konfliktzonen, wo ist makroökonomisch, geopolitisch gerade was los. Geopolitisches Risikobarometer gibt es ablesen, kann man auch aktuelle geopolitische Ereignisse sich ansehen. Es gibt den Pizza-Index, den Pentagon-Pizza-Index, den wir eingebunden haben, wo man sieht, die Pizza-Bestellungen rund ums Pentagon, warum es oder wo es eskaliert gerade. Es gibt den Risikomonitor, der da nochmal das ganze Risiko zusammenfasst, Composite Risk Score, VIX-Volatilitäten, Max-Drawdowns etc. Dann gibt es noch Sentiment und Positioning. Wie ist das Sentiment derzeit an den Märkten? Warum ist es so? Fear and Greed Index. Also wirklich, es gibt eine für Leute, die sich gerne mit Daten beschäftigen, wirklich fantastisch. News und Kalender, eine News-Section, wo man dann auch noch Live-Events einbauen werden von einer Stunde Freiheit. Eine Fundamentaldatenanalyse gibt es dann auch, wo man sich zu jeder Aktie, die man haben möchte, Bewertungen ansehen kann. Es wird eine große Sektion für Optionen kommen. Da kann der Thomas dann vielleicht noch was dazu sagen. Trading-Signale werden wir auch einbauen und Börsenbriefe, das wird aber dann erst später kommen. Es gibt den ETF-Analyzer, wo man quasi seinen Rohstoff-ETF bewerten kann, ob der physisch gedeckt ist, beziehungsweise wo es da zu Problemen kommen könnte, mit einer kompletten Bewertung, was sind die positiven und was die negativen Aspekte, die kritischen, und eine Datenbank dazu, also da haben wir den iShares Silver Trust schon mal ausgewertet, der eine 6 von 10 bekommen hat. Man wird sein eigenes Depot reinladen können. Es gibt das Tagesupdate vom Thomas, das sehr, sehr detailliert und prominent hier stattfinden wird. Ja, also es gibt dann noch andere Themen wie eine Anbindung an eine Stunde Freiheit, die dann in ferner Zukunft noch kommen werden. Unten kriegt man immer die aktuellen News zu Geopolitik, Kryptowährungen und so weiter. Man kann den Podcast reinladen und zu guter Letzt haben wir das Zyrakel zum Leben erweckt. Wir haben einen KI-Chatbot, den ihr eure Fragen stellen könnt, der euch das Weltgeschehen erklärt und den ihr ja konsultieren könnt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt.
Mir bleibt im Leben nichts erspart. Ja. Aber nein, wirklich, wirklich eine coole Sache, die sehr, sehr spannend ist. Und der Dominik hat es schon angesprochen. Wir werden natürlich auch den Optionsbereich hier mit unserem kleinen Team hier weiter forcieren. Ich zeige jetzt ganz schnell was her, was der ein oder andere vielleicht kennen könnte. Aber ich glaube, wir haben es geschafft, das wirklich zu verbessern. Und zwar ein Option Visualizer, der wirklich, wirklich spannend ist und wirklich, wirklich gut ist. Man kennt ja ähnliche Modelle, die das zeigen. Also man kann hier wirklich mit grafischer Umsetzung hier sich das ausrechnen. Wir haben hier nicht nur die grafische Umsetzung, also das Profit-Loss drinnen, sondern wir haben hier auch die unten die Open Interests drin, damit man sich auch das gleich ansehen kann. Wir haben die Standardabweichungen schön mit Linien markiert hier drinnen. Wir haben sämtliche Statistiken zu den Trades. Wie immer kann man sich natürlich auch die T0-Kurve ansehen, indem man hier zum Beispiel die Zeitachse verschiebt und dass sich das dann natürlich hier oben verändert im Chart. Wie gesagt, wir haben jede Menge Statistiken, sowohl die Gesamtstatistiken des Gesamttrades drinnen, wie auch dann in die Statistiken der einzelnen Optionsglieder sozusagen oder der einzelnen Legs, die hier drinnen sind. Wir haben die offenen Legs, die man hier jederzeit bearbeiten kann. Wir haben aber auch die Optionschains und ich kann aus der Optionskette direkt hinzufügen neue Legs, die ich da hineingeben will. Ich drücke jetzt einfach hier wir herum und du siehst, hier oben wächst das dann dementsprechend. Das heißt, ich kann direkt aus der Optionskette arbeiten, kann hier natürlich auch die verschiedenen unterschiedlichen Verfallstage aufrufen, die ich will. Dann haben wir natürlich noch eigene Setups. Das heißt, wenn man sagt, ich will einmal ein eigenes System, jetzt keinen Bull-Call-Spread per Put-Spread oder so, das haben wir hier natürlich alles drinnen, logischerweise. Aber ich will ein eigenes machen, wie zum Beispiel eine Kombination aus, schieß mich tot, zwei Kalenderspreads, dann kann man hier eigene Setups speichern und kann die dann immer wieder aufrufen. Man kann natürlich eigene Trades speichern. Ich habe hier spaßhalber einen Apple Trade mal reingespeichert, den ich hier verändern kann und den ich hier drinnen auch dann automatisch bearbeiten kann. Zum Beispiel, ich schließe einen dieser Legs nur oder ich rolle, dann kann ich hier definitiv drinnen gleich hier rollen und sage, ich will auf einen anderen Strike rollen oder ich will von den DTEs her irgendwo anders hinrollen und dergleichen mehr. Also das kann ich direkt intuitiv hier machen und klicke dann auf Leg rollen und dann ist dieser Leg gerollt. Habe hier natürlich die Gesamtstatistiken des Trades drinnen und kann auch den ganzen Trade schließen und ich habe hier noch, wenn ich mich nicht so gut auskenne, noch mit Optionen Strategie-Info, was das eigentlich ist. Hier oben noch der Bear-Call-Spread, den wir vorher bearbeitet haben, wird hier auch beschrieben. Es kommt dann noch eine KI-Funktion dazu, die mir den Trade dann ganz genau erklären soll und so weiter und so fort. Also auch da haben wir noch extrem viel am Plan und wie gesagt, das alles momentan halt noch ein bisschen buggy, aber das werden wir rausbekommen und wir werden das zu einem wirklich coolen Produkt machen, dass wir dann ebenfalls in diesem Dashboard dann, das der Dominik gerade gezeigt hat, wird es dann integriert sein und wird definitiv spannend werden. Ja.
Ich freue mich riesig auf das Projekt. Also ich bin ja Tag und Nacht munter, um das zu programmieren. Ich mache ja Überstunden ohne Ende. Und es macht einfach so viel Spaß, weil es gibt so viel her. Und ich freue mich richtig, wenn wir das Tool der Community zur Verfügung stellen können, weil man da wirklich auch lernt, Märkte zu verstehen, dass KI unterstützt. Also man kann sich alles erklären lassen. Und ja, wir werden natürlich auch den Community-Aspekt einbauen, dass man sich da untereinander austauschen kann. Also ich freue mich schon riesig.
Absolut. Es wird ein extrem cooles Projekt und wie gesagt, alle, die jetzt schon in einer Stunde Freiheit dabei sind, die dürfen sich ganz besonders freuen. Und ja, wir werden dann dazu natürlich noch mehr erzählen im Laufe des der nächsten Wochen. Ja, und dann, wenn es rauskommt, werdet ihr auch hier im Podcast definitiv dazu mehr hören. Super, damit sind wir eigentlich eh schon wieder bei unseren obligatorischen fast 45 Minuten angekommen. Hast du dieser Podcast-Folge noch was hinzuzufügen?
Nein, lieber Thomas, danke dir. Wieder mal, war wieder mal sehr nett und spannend und schauen wir, was die nächste Kriegswoche bringt und ja, ich freue mich.
Ich freue mich auch. Danke, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen, den YouTube-Kanal abonnieren, den Podcast abonnieren, gerne auch weitererzählen und teilen. Wir freuen uns auch natürlich über neue Hörerinnen und Hörer und in diesem Sinne, wie immer, danke fürs Dabeisein. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.